Wir sind im Matthäus-Evangelium immer noch in diesen Passagen. Wir haben ja das letzte Mal vor allem gesehen, wie er ganz klar nochmals hier Buße angemahnt hat. Und jetzt kommt wieder eine Passage, wo er plötzlich eine neue Offenbarung gibt, und zwar Kapitel 11 ab 25, lest bis 27. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Wir haben es hier mit einem ganz wichtigen Begriff in der Heiligen Schrift zu tun. Das heißt Apokalypto, das ist dieses Wort, wo man mit Offenbarung übersetzt. Es gibt dagegen, ich habe es nicht nochmal extra aufgeführt, ein zweites Wort, das heißt Phanero. Das meint eigentlich nur, dass es erscheint. Manchmal wird das in der Bibel nicht sauber unterschieden. Also es gibt einen Unterschied, ob etwas plötzlich sichtbar wird. Das kann viele Gründe haben. Aber das Wort, das wir hier haben, das ist eindeutig verhüllt. Wie wenn man zum Beispiel bei einer Feier eine Statue hat und hat eine Decke drüber. Diese Decke, du siehst jetzt nur so an die Umrisse, ja, das könnte ein Reiter mit einem Pferd sein. Und vielfach ist durch die Schattenbildlichkeit des Alten Testamentes sind solche Umrisse sichtbar, manchmal auch deutlicher. Aber wenn dann die Offenbarung Gottes geschieht, so wie es hier der Herr Jesus beschreibt, dann ist es so, dann zieht jemand die Decke weg und mit einem Schlag siehst du glasklar, was hier Sache ist. Es ist natürlich schwierig, als normal denkender Mensch, dass man sich auf diese Stelle einstellt, weil der Jesus sagt hier ja was Schockierendes. Er sagt praktisch, diese geistlichen Dinge hat Gott Leute geoffenbart, die unmündig sind, die eigentlich geistlich gesehen in unseren Augen eher unmündig ist, das Wort für ein Kind, das noch keine Reife hat. Also es geht schon gar in Richtung Baby, dass er das denen geoffenbart hat. Diese Stelle ist ein Schlag ins Gesicht unserer Denkweise, die wir immer denken, der Intelligenteste, der Weiseste, der Studierteste, der wird die Dinge erkennen. Und das ist ja im Reich Gottes so. Du hast heute, wisst ihr, ist ein Hohn. Du darfst nur Theologie studieren, wenn du eine bestimmte Intelligenz hast. Du musst ein Abitur haben. Du darfst keine Theologie studieren, es gibt so Nebenwege. Aber in der Regel geht auch die geistliche Welt auf die Intelligenz. Sie verteilt Doktortitel, Professortitel, sie lässt in die führende Position auch Leute mit diesen Auszeichnungen hineinrutschen, und zwar mit voller Absicht. Das heißt, wenn wir jetzt ganz biblisch zurückkehren zu die Wurzeln, und das soll ja aus Matthäus Evangelium sein, muss ich einfach einmal ganz sachlich nüchtern vergegenwärtigen, was der Jesus hier sagt. Das ist ein Schock. Er sagt, Gott zeigt die geistlichen Wahrheiten nicht der Intelligenz, er zeigt die geistliche Wahrheit nicht den Studierten, er zeigt die geistliche Wahrheit dem, den er raussucht und der eigentlich in den Augen der Welt oft der Unmündige ist, der eigentlich keinen Wert hat. Wenn ihr die Kirchengeschichte kennt, dann werdet ihr wissen, dass es immer wieder solche Leute gegeben hat im Reich Gottes. Ich sage nur mal ein Beispiel, Hudson Taylor würde heute von seiner eigenen Missionsgesellschaft nicht mehr ausgesandt, der würde die Kriterien nicht mehr erfüllen. Und Samuel Heppich, der würde heute nicht einmal bis zum Pförtner bestimmter Ausbildungsstätte kommen. Das sind Leute, die Gott benutzt hat, gerade Heppich von einer bestechenden Einfalt, aber er war unmündig, aber da war ein Unterschied. Gott hat sich ihm geoffenbart und er hatte Gottesfurcht und er hatte Berufung von Gott, er hatte Vollmacht und dann hat er durchgeschlagen. Er schlägt 100-mal mehr durch, wie viele Leute, die hochintelligent sind, hochstudiert sind und von Gott her keine Vollmacht haben und es passiert nichts. Gell? Und da denke ich, dass wir auch lernen müssen, geistlich zu denken und nicht mehr menschlich. Zum Beispiel, ich möchte es betonen, Ich habe jetzt vorne nochmal alle Stellen aufgelistet. Ich habe das Hauptwort auch dazu genommen. Apokalypsis, die Offenbarung, weil das spielt auch eine Rolle. Ihr könnt die in Ruhe, wenn ihr wollt, nachstudieren. Aber ich möchte etwas betonen. Wir sind dreidimensionale Geschöpfe. Wir vergessen das manchmal. Einmal sagt Gott zu Israel, weil ich anders reagiere, wie du es erwartet hast, nämlich euch nicht sofort strafe, habt ihr gedacht, ich wäre wie ihr. Und genauso geht man mit geistlichen Dingen um. Man denkt, Gott wäre wie wir. Er würde denken wie wir, würde so reagieren. Aber wir sind dreidimensional. Das heißt einmal ganz klar, ich kann mit diesem dreidimensionalen Geist, den ich habe, den jeder Mensch besitzt, mit dieser Psyche und mit diesem Wissen und mit der höchsten Intelligenz kann ich nur Dinge erfassen, die von diesem Rahmen erfasst werden können. Was darüber hinausgeht, kann ich gar nicht erfassen. Und das sind oft Dinge, die betreffen Gott. Nun sagt uns die Bibel, Gott ist Geist. Gott ist nicht dreidimensional, er ist Geist. Er ist ohne Anfang, ohne Ende. Und man muss sich das einfach vorstellen. Ich nehme mal gern das Beispiel, nehmen wir mal an, es würde zurzeit 20 Millionen Gläubige geben auf dieser Erde. Oder machen wir es einfach so, selbst nicht Gläubige, sondern Menschen, die beten. Nehmen wir mal an, diese 20 Millionen, da würde die Hälfte davon, gehen wir mal davon aus, Vorderseite der Erde, Rückseite, nehmen wir mal die Hälfte davon, betet auf einmal 10 Millionen. Die Bibel sagt, dass Gott Gebet erhört. Das heißt, das muss man sich einfach vorstellen, 10 Millionen betet, und Gott hört jedes Gebet so und nimmt es so zur Kenntnis und reagiert so, wie wenn dieser einzelne ganze Laien nur mit Gott reden würde. Da merkst du schon mal von der Dimension her, dass wir uns nicht einmal annähernd vorstellen können, wer Gott ist und wir ist. Das sind Dimensionen, das sind unfassbar. Wir wissen heute wissenschaftlich, dass das Weltall von einer Ausdehnung ist, die für unser normales Hirn nicht mehr fassbar ist. Die Bibel sagt lapidar, dass der Jesus allein mit seinem Wort das gesamte Weltall in der Hand hält, also trägt. Unfassbar. Wisst ihr, und das sind Dinge, wo einfach wir auf eine Ebene stoßen, wo unser Verständnis von unserer dreidimensionalen Menschensituation her nicht mehr ausreicht. Und dann brauchen wir Offenbarung. Dann brauchen wir ein göttliches Eingreifen, der uns diese Dinge nahe bringt. Wenn wir das nicht fassen können, auch sein Wille nicht, seine Vorstellung, seine Ratschlüsse, wir können auch der Herr Jesus nicht erfassen, wir können das Wirken des Heiligen Geistes nicht erfassen, wir können Gott nicht erfassen. Und jetzt kommt halt das Problem, dass Gott es so machen muss, und das tut er auch, dass es unserem Dreidimensionalen entspricht. Ich habe es immer wieder gesehen, wo Leute mit der Bibel umgehen, wie wenn die Bibel von einem dreidimensionalen Gott geschrieben worden wäre. Ist aber nicht der Fall. Sondern die Bibel ist geschrieben von einem Gott, der für uns nicht fassbar ist. Und das hat der Herr Jesus zum Beispiel dann gezeigt, muss man ja sagen, wie offenbart er das? Wie macht er das, dass die Klugen und die Unmündigen zwei Lager bilden? Die Klugen können das gar nicht erfassen. Und die Unmündigen können das relativ leicht erfassen, sobald er es ihnen offenbart. Und jetzt sagt er noch was Zweites in Vers 26. Das war der Wille Gottes. Es war vor Gott wohlgefällig. Er wollte das so. Und er sagt klipp und klar, dann hat der Vater im Himmel ihm alles übergeben. Und man kann auch Gott nicht erkennen, wenn der Herr Jesus ihn nicht offenbart. Wissen, das ist das, was der Wilhelm Busch immer in seinen Büchern schrieb. Er sagte, ohne den Herrn Jesus wissen wir von Gott gar nichts. Wisst ihr, dieses Gerede von völlig einer abgefallenen Christenheit, dass es praktisch einen Gott gibt, der Gott des Islam ist der gleiche Gott wie der Gott des Christentums und des Judentums. Wisst ihr, die Bibel sagt klipp und klar, es gibt nur eine definitive Offenbarung des dreimal heiligen Gottes. Einmal fürs Alte Testament, für Israel. Das, was in der Bibel im Alten Testament geschrieben steht, wie er sich im Volk Israel geoffenbart hat, mit seinen Mitteln. Wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, was macht Gott? Gehen wir mal zu Mose. Er sagt, baue ein Modell des Heiligtums im Himmel. Dann darf er in einer Vision die Bundeslade im Himmel sehen. Und dann baut er die Stiftshütte und diese Bundeslade nach dem Modell. Im Neuen Testament nur die Offenbarung Gottes in Christus Jesus und was er uns geoffenbart hat und was er dann, das ist ja ganz wichtig in Apostelgeschichte 2,42 und 2. Petrus 3,2, was er den Aposteln praktisch offenbart und befohlen hat aufzuschreiben. Und darum ist es letztendlich von letzter Bedeutung, dass wir keine eigenen Vorstellungen haben. Unsere Psyche, unser Geist ist dreidimensional. Ich sehe das immer mehr, wenn ich mich selber beobachte. Ich reagiere dreidimensional. Aber Gott hat andere Vorstellungen. Da gibt manchmal Dinge, da muss ich einfach glauben, was Gott sagt und das annehmen, was er sagt. Und meine eigene dreidimensionale Vorstellung auf dem Brandopferaltar opfern. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt wegen der Dreidimensionalität, weil wir halt bloß nach Geist, Seele und Leib, Länge, Breite, Höhe, wir können doch zum Beispiel schon mal Zeit nicht richtig erfassen. Wir sind gar nicht in der Lage, Zeit richtig zu erfassen. Wir nehmen sie wahr, aber in der Tiefe können wir das nicht richtig packen. Er sagt zum Beispiel in Johannes 16, 25, dies habe ich euch in Gleichnissen, und zwar einfach Gleichnisrede, gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. Also muss man jetzt mal etwas feststellen. Wir haben ja das Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium ist noch die Zeit, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die Rede und Offenbarungen Jesu vor der Ausgießung des Heiligen Geistes sind aus dem Grund ganz oft gleichnishaft, weil sie es ohne den Heiligen Geist gar nicht erfassen konnten. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes hast du die Lehrbriefe und die sind direkt geschrieben. Jetzt können wir es erfassen. Aber jetzt lesen wir heute im Buch, das noch zur Zeit, als er es in diesen Musterbildern, diesen Sprachfiguren der Gleichnisse gegeben hat und die muss man einfach akzeptieren. Ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen zu mir, ja, aber da steht's doch so. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, das, was du mir gerade vorliest, ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis hat immer der Charakter der Parabel, das heißt, es zeigt ein Prinzip an. Aber die direkte Lehre hast du dann immer in den Lehrbriefen, wo direkt gelehrt wird oder zumindest das Prinzip gelehrt wird. Manche Dinge lehrt auch die Bibel gar nicht, sondern sie gibt ein Prinzip aus, wo sie ganz klar sagt, wie wir vorgehen sollen. Und dann natürlich direkte Lehre, wo der Jesus ganz klar lehrt, Matthäus 5 bis 7, Bergpredigt. Es ist heute so, die Leute haben so Probleme mit der Bergpredigt, dass es inzwischen so weit ist, dass sogar führende Missionswerke hingehen und sagen, Bergpredigt gilt nicht für uns Gläubige, sondern ist praktisch nur für die Gläubige des tausendjährigen Reiches. Ich verstehe das wohl, warum sie sagen. Weil wenn sie das ernst nehmen, dann müssen sie sich ja dran halten. Wenn ihnen dann jemand was übelst tut und sie auf die linke Wange schlägt, müsst sie ihm die rechte hinhalten. Sie dürfen nicht vor Gericht gehen mit anderen Gläubigen. Sie müssen sich praktisch wie ein Lamm letztendlich den Menschen ausliefern, die Wölfe sind, und müssen darauf vertrauen, dass Gott für sie kämpft. Das sind lauter so Dinge, jetzt muss man einfach sehen, jetzt muss ich zum Beispiel in den Evangelien, wo wir mit da drin sind, unterscheiden, was ist direkte Lehre. Ich habe mir das so gemerkt, das kann ein kleines Kind sich merken. Wenn ich weiß, was ist jetzt direkte Lehre für mich als Jünger Jesu, dann muss ich nur die Anrede ansehen. Wenn jetzt ein Jude kommt und der Jesus redet ihn an, indem er zu ihm sagt, wie steht im Gesetz geschrieben? Dann habe ich eine Lehre für Israel, mosaisches Gesetz. Wenn es aber heißt, seine Jünger traten zu ihm, dann habe ich eine Lehre für die Jünger, für die Gemeinde, und das ist Bergpredigt, ist der Großteil der Evangelien, voll Lehre für uns. Aber wie ich diese Lehre wieder zu verstehen habe, wenn das noch zur Zeit der Evangelien ist, in diesen Parabel- oder in diesen Gleichniszeiten, wo die Leute noch keine volle Erkenntnis hatten, da muss ich jetzt wiederum dann die Lehrbriefe nehmen, die sind direkt. In 2. Petrus 3,2 steht, dass er der Apostel alles gezeigt hat. Ich möchte nur ein Beispiel zeigen, dass der Unterschied, bevor wir jetzt weitergehen, verstanden wird. In Johannes 13 ist die Fußwaschung. Da geht der Jesus hin, wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus wehrt sich und dann sagt er etwas, das ist hochinteressant. Er sagt, ich habe euch hier ein Beispiel gegeben, dass ihr es tut. Jetzt könnte man ja, wenn man das alles nicht versteht, auch die Heilsgeschichte und das, was von Bibel her Muster ist und gleichnishaft und was direkte Lehre ist, das könnte man ja sagen, jetzt müsst ihr euch die Füße waschen beim Abendmahl. Ihr habt alle James Belton gekannt, der hat zu Grace gehört, das ist eine amerikanische Freikirche, die von den deutschen Täufern gegründet wurde in Amerika, vom Alexander Mack. Die haben das gemacht. Die haben auch beim Taufe dreimal untergetaucht und die haben Fußwaschung gemacht. Und es gibt viele Gemeinden, oder viele, einige, die machen Fußwaschung. Warum machen wir in Albstadt, die wir sagen, wir wollen uns das Wort Gottes halten, keine Fußwaschung? Hat einen ganz einfachen Grund. Es steht in der Lehre der Apostel, in den Lehrbriefen, nicht mehr geschrieben. Paulus schreibt ein absolut gigantisches, wenn man es genau nimmt, sogar zwei. 1. Korinther 10 und 11. Also fast zwei ganze Kapitel, das sind die größten Abschnitte in den Kapiteln, über das Abendmahl. Und er sagt von Fußwaschung nichts. Damit ist es klar, ist von Jesus nicht für die Gemeinde Jesu angeordnet, sondern es war ein Musterbeispiel. Es war also gleichnishaft. Wenn man die Sache beachtet, dann wirst du viel Ärger erspart bekommen. Auch viel Streit wird nicht geschehen, wenn man das beachtet. Und dann natürlich macht Gott nochmal etwas. Er offenbart dann eben diese Dinge nicht nur in der Heiligen Schrift. Das ist eigentlich der Weg, den wir ja kennen. Und um das überhaupt tun zu können, müssen wir wieder zwei Dinge beachten. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, die haben Übergangscharakter im Neuen Testament. Die Apostelgeschichte hat Übergangscharakter. Was heißt das? Die Apostelgeschichte wurde praktisch verfasst und berichtet uns eine Zeit, da war in Jerusalem noch der Tempel und der war noch nicht zerstört. Parallel dazu war bereits der Tempel des Heiligen Geistes, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Der Heilige Geist war ausgegossen. Und in dieser Übergangsphase geht das Heil von den Juden zu den Heiden. Wird ganz krass angekündigt in Apostelgeschichte 13, 46, wo Paulus sagt, so, wenn ihr nicht wollt zu Israel, dann gehe ich zu den Heiden. In der Offenbarung passiert das Gegenteil. Wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, dann geht das Heil von den Heiden wieder zurück zu Israel, und zwar zu diesem Überrest, der sich auf einmal dann bekehrt bei der sichtbaren Wiederkunft. Und jetzt ist es so, in dieser Übergangsphase gab es zum Beispiel in der Apostelgeschichte die Bibel, wie wir sie haben, nicht. Das sind die Großteil der Briefe und auch der Evangelien, vor allem der Evangelien auch, noch nicht geschrieben gewesen. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel in 1. Korinther 14, Vers 2 über Gnadengaben. Wisst ihr, man rätselt ja, warum hören drei Geistesgaben auf, also drei Gnadengaben? Warum hört das Zungenrede auf oder Sprachenreden? Warum hört die Weissagung, die Prophetie und die direkte Erkenntnis, also direkt inspirierte Erkenntnis auf? Hier heißt es in 1. Korinther 14, 2, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Paulus sagt in Kolosser 1, 25, dass er vor Gott zu ersehen ist, die das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Und dann weiter bis Vers 27, dass er die Geheimnisse Gottes abschließt. Und dann sagt das größte Geheimnis, das geoffenbart wurde, Christus in euch, dieses vollkommene Opfer. Wisst ihr, jetzt siehst du, in dieser Übergangsphase der Apostelgeschichte hat Gott die Gnadengabe benutzt, direkte Inspiration. Guckt, das ist den Leuten oft nicht klar. Da sagt man, oh, Erkenntnis hat doch nicht aufgehört. Die Erkenntnis, die in 1. Korinther 13 beschrieben ist, wo es heißt, Zungenrede wird aufhören, Weissagung wird aufhören und Erkenntnis wird aufhören, das ist eben griechische Gnosis. Paulus sagt in Galater 1, 11, 12, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Entschuldigung, hat er es nicht gelernt? Nein. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, auch nicht von Petrus, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, der Jesus hat es ihm direkt geoffenbart, hat ihm die Erkenntnis direkt gegeben und die Erkenntnis hört auf. Das ist 1. Korinther 13. Das, was wir unter Erkenntnis verstehen, wenn ich die Bibel lese und plötzlich erkenne ich Zusammenhänge, das nennt die Bibel Epignosis. Und das, was der Paulus erlebt hat, das nennt sie nur Gnosis. Das ist Epignosis, die Bibelerkenntnis. Die hört natürlich nicht auf, die ist da. Aber die direkte Inspiration hat aufgehört. Und weil Zungenrede, wenn sie übersetzt wurde, haben wir gerade gelesen, Geheimnisse geoffenbart hat. Und immer an Gott gerichtet gesagt. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, jetzt redet hier jemand in Zunge. Ich benutze jetzt einmal die Zungenrede, die die Bibel selber schreibt, in Jesaja 28. Da sagt er, Kavlakav, Zavlatav, Kavlatav, Kavlakav. Also redet jemand in Zunge. Jetzt übersetzt ein anderer das. Dann konnte diese Übersetzung nur lauten, zum Beispiel, ich danke dir, du dreimal heiliger Gott, dass du uns deinen Sohn geoffenbart hast, der uns mit sich begraben und auferstehen lassen hat. Bei allen diesen Offenbarungen durch Zungenrede ist nicht irgendwas gekommen, was heute Pfingster charismatische Bewegung macht, damit die Leute anreden, mein Sohn, mein Volk, mein Kind. Sondern da ist was völlig anderes passiert. Da wurde geoffenbart. Und diese Offenbarungen haben ein Geheimnis, das man vorher nicht wusste. Ihr wisst, was wir gelesen haben, 1. Korinther 14, 2. Wenn Zungenrede geoffenbart, das heißt übersetzt wird, hast du ein Geheimnis geoffenbart bekommen. Und diese Offenbarungen, diese Geheimnisse, auch wenn prophezeit wurde durch die Gabe der Weissagung, die hat sich letztendlich in der Heiligen Schrift niedergeschlagen. Und zwar, so wurde die Bibel nämlich erstellt. In 2. Petrus, da sagt die Bibel klipp und klar, und ich denke, es ist ein zentraler Punkt, den wir nicht übersehen dürfen. In Vers 20, 1,20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Er hat sie inspiriert, sie haben geweissagt und es wurde alles aufgeschrieben. So ist die Schrift entstanden, sagt die Bibel ganz klar von sich selber. Das heißt, wir haben also jetzt durch Geistesgabe, durch Weissagungen, durch direkte Inspiration gegebene Offenbarungen Gottes, auch Gleichnisse, die wir nicht wissen. Der Jesus sagt einmal, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird euch alles erinnern, was praktisch ich zu euch gesagt habe. Er wird euch an alles erinnern. Und durch dieses Wirken des Heiligen Geistes, durch dieses Erinnern, durch Gnadegabe, durch direkte Inspiration eines Paulus von Tarsus, durch das alles ist die Bibel entstanden, wurde die Bibel aufgeschrieben. So haben wir die Bibel bekommen. Jetzt kann ich nicht hingehen und sage in 1. Korinther 13, 8, wenn die Bibel sagt, wenn alles da ist, also die ganze Offenbarung, wisst ihr, Luther hat übersetzt Stückwerk, da könnte ich weinen, oder was weinen, ich wurde eher wütend. Stückwerk heißt griechisch Ekmerus. Ek heißt aus, Merus heißt Teil. Das steht ganz einfach, Zungenrede, Weissagung und diese direkte Inspiration sind aus Teil. Wir würden dem Deutschen sagen, ein Teil des Ganzen. Und dann steht, wenn's Vollkommene kommt, da haben alle glaubt, das ist die Wiederkunft Jesu. Vollkommen, Teleios heißt nur das Ganze. Also wenn zum Beispiel ein Mensch erwachsen ist, sagt die Bibel, er ist Teleios, er ist fertig. Jetzt sagt die Bibel, Zungenrede, Weissagung und direkte Erkenntnis, die inspiriert wurde, ist ein Teil des Ganzen. Wenn aber das Ganze kommt, die Heilige Schrift, dann hören die drei auf. Das ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann, wenn es will. Und jetzt geht halt Gott einfach hin. Das sehen wir bei Paulus in Kolosser 1, 25. Er sagt, ich bin beauftragt, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen, das heißt zu vollenden. Jetzt nimmt Gott in dieser Zeit der Apostelgeschichte, nimmt er die Berufenen, gibt ihnen Weissagung, gibt ihnen direkte Erkenntnis, gibt ihnen Zungenrede und lässt über seine Offenbarung das Gesamtwerk der Offenbarung, nämlich die Heilige Schrift, entstehen. Und als das abgeschlossen ist, zieht Gott diese drei Gaben, die genau zu dem benutzt wurden, zurück. Warum macht er das? Weil man zur Heiligen Schrift nichts hinzutun darf. Und das ist auch der Grund, warum Paulus schreibt, 1. Korinther 4, 6, wir dürfen nicht über das Geschriebene hinausgehen oder hinausdenken. Das ist das, was Gott uns geben wollte. Natürlich gibt es hier Dinge, da ist ein gewisser Spielraum, wo Gott zum Beispiel manche Sachen dem Gewisse des Einzelnen zuordnet. Also ich kann zum Beispiel theoretisch, wenn es das noch gäbe, und es steht in Korinther 8 und Korinther 10 vom 1. Korintherbrief, Ich hätte theoretisch zur Zeit der Apostel in Korinth in den Tempel gehen können, wenn ich Hunger gehabt hätte, hätte ein Stück Fleisch essen können, das von einem dem Zeus geweihten Stier genommen wurde, also Götzeopfer. Er sagt klipp und klar, wenn du kein schlechtes Gewissen kriegst und mit dem, dass du das Ding isst, ein anderer sein Gewissen nicht verletzt, der ist nicht dabei, der sieht's nicht, wenn du das für dich kannst, dann kannst du es essen, es tut dir nichts. Also Gott lässt einen gewissen Spielraum. Und das ist die Herrlichkeit der Offenbarung. Er hat das alles so gemacht, dass er gepasst ist. Und jetzt ist es einfach so, dass wir drei große Offenbarungsebenen im Neuen Testament haben. Wenn wir unseren Text lesen, er hat es den Unmündigen geoffenbart. Ja, wie offenbart er mir das? Wisst ihr, ich habe gerade ein Problem, das gebe ich ganz offen zu. Ich bin jetzt durch bestimmte Ereignisse wieder auf meine eigene Rolle aufmerksam geworden. Dass ich als Laie, wisst ihr, was Laie heißt im Griechischen? Es heißt Idiotis. Ist also kein so schöner Ausdruck. Dass ich als Laie mit einem der größten Spezialisten für altgriechische Texte mich anlege. Und sogar behaupte, dass er das, was ich sage, nicht widerlegen kann. Wisst ihr, der Teufel kam dann auch und hat zu mir gesagt, wer bist denn du? Du bist ja ein Würstlein. Er hat mir dann vorgehalten, wie schlecht ich bei der hebräischen Grammatik bin. Das konnte ich nicht einmal leugnen. Da habe ich dann in meiner Verzweiflung wie ein Wahnsinniger auf die hebräische Grammatik gestürzt. Naja. Wisst ihr, wenn Gott was offenbart, dann brauchst du weder hebräische noch griechische noch sonst eine Grammatik. Wenn Gott etwas offenbart, dann sitzt es. Das ist das Interessante. Wisst ihr, jetzt kommt einfach diese Tatsache, die erste Offenbarung, die Gott gibt, entgegen der Weisheit dieser Welt. Das ist das Wort Gottes. Und der Krieg, das hat schon Spurgeon gesagt, dass der Krieg in der Endzeit um das Wort Gottes geht. Ich habe jetzt auf der Freizeit in Bad Teinach, einen Abend gehalten. Ich wollte den Abend nicht halten, ich wollte auch den zweiten Abend nicht halten. Ich wollte beide Abende nicht halten in der Weise. Hätte ich nie rausgesucht. Ich wurde aufgefordert, ausdrücklich diese zwei Themen zu machen. Das erste Thema war generell Bibelübersetzung. Generell die Bibel in der Endzeit. Was passiert hier? Das zweite war Charismatik. Wie wird der echte Heilige Geist? Und es war interessant. Die Leute waren teilweise schockiert. Und mir ist eigentlich neu bewusst worden, was das für ein Krieg ist ums Wort Gottes. Wisst ihr, und wenn Gott sein Wort offenbart und er sagt dann hochinteressante Dinge, er sagt in 2. Timotheus 3,16, dass das Wort Gottes Theopneustos sei. Das heißt, also wörtlich heißt das Wort Gott gehaucht, inspiriert. Das heißt, der Heilige Geist hat es gehaucht, Grundtext. Und dann im Psalm 12,7 sagt die Bibel, das Wort Gottes reine Worte sind in irdenen Tiegeln. Irdene Tiegel ist in einer irdischen Hülle, das heißt vom Menschen mit Druckerschwärze gedruckt, geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Also das, was hier Gott gegeben hat, ist siebenmal geläutert. Oder der Urtext ist ja nicht gedruckt, der ist geschrieben, aber auch also menschlich, in menschlicher Hülle. Und dann sagt die Bibel, du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Wisst ihr, und damit sagt die Bibel, Gott hat eine Offenbarung gegeben, nämlich sein Wort. Das ist die Inspiration des Wortes Gottes. Und das ist etwas, das bleibt bis zum Ende. Der Jesus sagt, wenn die Welt untergeht und alles, was nicht untergehen wird, bis zum Schluss sind meine Worte. Das heißt, wir haben nur eine einzige Offenbarung von Gott, die vollkommen perfekt ist, vollkommen inspiriert ist, die vollkommen fehlerlos ist und die bis zum Schluss bleibt, und das Wort Gottes. Und Gott hat es gewollt in seiner Weisheit, dass alles, was die Gemeinde tun soll, auf diesem Wort basieren soll. Und er sagt, dieses Wort ist nicht normal. Wisst ihr, wir denken ja, jetzt hat jemand was aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich habe irgendeinmal in einer Phase meines Lebens, da hatte ich die Bibel vielleicht schon 10 oder 20 Mal durchgelesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte es schon ein paar Mal durchgelesen, habe ich plötzlich apokryphe Schriften gelesen. die nicht inspiriert sind, die aber lange Zeit strittig waren. Man hat lange Zeit haben wir gestritten, ob der Hirte des Hermas oder der Brief des Barnabas zur Bibel gehört. Oder die Apokryphen von den Katholiken, da gibt es ja sogar zwei Sorten, das wisst ihr wenigstens, ganz extreme, die haben dann die Neuapostel für sich noch kassiert, das vierte Buch Esra und solche Dinge. Wisst ihr, ich habe das gelesen. Mir hat niemand gesagt, wenn ich jetzt gar nichts gewusst hätte, man hätte mir beide Texte gegeben, da ist ein ungeheurer Unterschied. Das Wort Gottes hat eine andere Wirkung. Das hat einen anderen Widerstand, eine andere Ebene. Die gesamte Wirkung ist anders, weil da der Heilige Geist der ist, der es inspiriert hat und der Heilige Geist wirkt, wenn man es liest. Und bei diesen anderen Texten, da war nichts. Das war einfach nichts. Wissen, jetzt geht die Wissenschaft hin und gottlose Leute aus meiner Sicht und sagen ganz einfach, naja, wir müssen das Wort Gottes genauso behandeln wie diese Apokryphe, wir müssen sie erforschen. Und dann können wir mit unserem Verstand, mit unserem dreidimensionalen Verstand, können wir diese Texte für uns erschließen. Und wer da auch seine Finger drin hat, ist der Vatikan, der diese Dinge noch forciert, die Protestanten gegenüber. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt sage, ja, ich akzeptiere, was die Bibel sagt, dass der Herr Jesus der Einzige ist, der Gott offenbaren kann, und dass durch den Heiligen Geist diese heilige Schrift, die Bibel, die große Offenbarung Gottes ist, dann habe ich einen Punkt, wo ich sagen muss, dann unterwerfe ich mich grundsätzlich diesem Wort in seiner Gesamtheit und bin dann ablehnend gegen alles, was nicht dieses Wort meint. Hier haben wir einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Wenn ich das radikal durchsetzen würde, dann würde der Großteil der christlichen Arbeiten und Werke zusammenbrechen, weil ganz viel auf rein menschlicher Ebene praktisch passiert. Mir hat einmal jemand in einer Diskussion, wo es um diese Dinge ging, er ist inzwischen beim Institut in Münster angestellt, Textforschung, hat er zu mir am Tisch dran gesagt, was ich eigentlich will, du hast nicht studiert, war seine Antwort. Und ich sage, danke, spielt aber keine Rolle, weil Gott offenbart es nicht den Klugen, nicht den Studierten, sondern er offenbart es, wem er will, und zwar den Unmündigen. Wisst ihr, und du hast jetzt Wort Gottes in seiner Perfektion, in seiner Gesamtheit, und das ist die große Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt kommt noch etwas, die Bibel sagt auch, dass er zum Beispiel, Galater 1,11 haben wir ja schon gelesen von Paulus, er bekommt das Wort geoffenbart, also inspiriert. Er sagt, das Wort ist nicht von Menschen, sondern hat Gott mir selber geoffenbart. Das heißt, bestimmte Dinge, und das ist auch nach der Fertigstellung des Wortes Gottes so, bestimmte Dinge offenbart Gott, wie jetzt zum Beispiel die Emmausjünger, dass ihre Herzen brennen, Matthäus 24, den einzelnen Gläubigen gemäß ihrer Berufung. Das heißt, er offenbart dir, was zu deiner Berufung gehört. Mich haben die jungen Leute gefragt, da in Bad Teinach, und ich denke, ist ein wichtiger Punkt. Wie erkenne ich meine Berufung? Wie erkenne ich, ob ich ein Mund bin? Wie erkenne ich, ob ich ein Ohr bin? Und wenn ich jetzt, machen wir als Beispiel, also ich habe mir das erklärt, dass ich einen Mann hatte, das war mein geistlicher Vater, obwohl man es ja nicht sagen soll, geistlicher Vater, aber der war schon der Mann, der mir viel geholfen hat. Ich habe dem mal 6 oder 7 Stunden alle meine Nöte, meine Sorgen, meine Probleme, meine Sünde bekannt. Der hat es tatsächlich geschafft, 6 Stunden mir zuzuhören. Ich habe es nachher überlegt. Also bei mir, wenn ich ganz gut drauf wäre, ich bin kein Ohr, naja, zwischen 6 und 60 Minuten hätte ich wahrscheinlich hinkriegt, aber keine 6 Stunden. Der hat mir 6 Stunden zugehört. Und wenn ich fertig war, hat er einen Satz gesagt. Nur ein Satz. Alles Anfechtung. Ende der Durchsage. Es war ein Ohr. Wenn ich ein Mund bin, dann offenbart mir Gott das Wort gemäß meiner Offenbarung. Das heißt, so wie er will, dass ich das Wort Gottes benutze. Also meine Offenbarung, die Gott mir gibt, hat einen Zweck. Und ich habe ein Beispiel, den der Kerl zeigt. Ich möchte es nochmal wiederholen. Das ist also relativ einfach. Ich sage es jetzt mal ein bisschen abgeändert, aber es ist ganz einfach, wenn jetzt zum Beispiel Gott jemanden nimmt, der evangelistische Gabe hat, und Er liest Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann wird ein Evangelist, der die Gabe hat, von Gott zu evangelisieren, wird demjenigen sagen, guck mal her, du fährst in die Hölle. Aber weil Gott dich liebt und ich will, dass du in die Hölle fährst, hat er dir der Herr Jesus gegeben. Jetzt musst du ihn im Glauben annehmen, dann wirst du gerettet. Das ist die wahre Liebe Gottes. Das wird ein Evangelist sagen. Ein Hirte. Der hat wieder von Gott eine Offenbarung über das Wort Gottes bekommen. Dem hat Gott Bibelstelle lebendig gemacht. Aber eine ganz andere Art und Weise. Der wird sagen, guck her. Wir zwei, wir sind doch schwach, oder? Gehen wir es ganz offen zu. Wir haben alle unsere Fehler, wir packen es doch fast nicht. Und jetzt geht Gott in seiner Liebe her und hat uns gerettet durch den Herr Jesus. In allem Elend war seine Liebe, die uns gerettet hat. Wir mussten nichts dazu tun. Er hat uns sogar Gnade gegeben, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat alles so bereitet, dass ich nur kommen muss. Und wenn du das siehst, dann kannst du doch jetzt wirklich wie ein kleines Kind dich Gott anvertrauen. So wird es ein Hirte sagen. Ein Lehrer wird was völlig anderes sagen. Der wird sagen, also hat Gott die Welt geliebt, aber er konnte sie gar nicht retten. Er musste einen Mensch entstehen lassen, der Blut hatte, das nicht von der Sünde verseucht ist. Dieser Mensch musste durch eine Jungfrau geboren werden und musste vom Heiligen Geist gezeugt sein, dass er keine Erbsünde hat. Dieser Mensch musste das Blut vergießen, er musste sterben und musste das Blut, das innerste Heiligtum, hineinsprengen. Und dann konntest du es im Glauben erfassen. Das wird dir ein Lehrer erzählen. Merke den Unterschied. Das heißt, Gott offenbart es jedem ganz genau nach seiner Berufung. Das heißt, du hast einmal dieses Buch, ist die gesamte Offenbarung Gottes. Aber jetzt geht Gott hin. Das, was der Jesus den Unmündigen offenbart. Jetzt offenbart er mir und dir gemäß deiner von Gott her gegebenen Berufung und deiner Offenbarung, die er da dazu benutzt, offenbart er dir das Wort so, wie du arbeiten sollst. Das kannst du auch nicht vergleichen. Das ist, ich sage mal so, exklusiv für jeden Menschen speziell. Jetzt siehst du erst, wie die Offenbarung von Gott her gewaltig ist in ihrer Inspiration. Absolut überdimensional und von Gott so gegeben, jetzt kommt der nächste Punkt, dass wir es verstehen. Warum geht Gott hin und sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft? Wisst ihr, er zeigt, dass der Leib Jesu Christi, die Gesamtheit der Gläubigen, wie ein Mensch praktisch aus einem Kopf besteht, wo die Zentrale ist. Der Kopf steuert alles, das ist der Herr Jesus, sagt er. Und der Leib, der vom Kopf gesteuert wird, das ist die Gemeinde, das ist ein Bild. Im anderen Bild sagt er, die Gemeinde ist eine Braut. Und der Jesus ist der Bräutigam. Das ist auch ein Bild. Wisst ihr, so benutzt er viele, viele Bilder. Das geht so weit, dass er im Alten Testament die Arche benutzt. 6x50, 300 von dem Maße her. Er zeigt überall in Bildern, ich sag's mal so, in Realitätsbeschreibungen, die wir wirklich erkennen und erfassen können, wie das funktioniert. Und er sagt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Also müsst ihr euch vorstellen, ich bin ein Tempel, ich gehöre zur Braut und ich bin ein Glied am Leib. Und von dem Tempel sagt er, bist ein Stein. Und dann geht Gott hin, um euch die Offenbarung zu zeigen, dass ihr mal versteht, wie herrlich Gott es gemacht hat. Er sagt dann zum Beispiel, wenn Aussatz ausbricht an einem Menschen, das ist Sünde, dann sagt er, wie man den behandeln soll. Er muss zum Priester kommen, zum Herrn Jesus, er muss sich reinigen lassen. Eventuell muss er eine Zeit der Bewährung erleben. Dann sagt er, wenn aber das Haus Aussatz hat, die Gemeinde, dann sagt er, dann musst du den Stein, wo der Aussatz dran ist, reinigen. Wenn der aber so verdorbt ist, dass man den nicht mehr reinigen kann, dann musst du ihn herausbrechen, wegwerfen und neue einsetzen. Da zeigt er, wie Gemeindezug geht. Er zeigt es in Bildern, das macht er mit lauter Bildern, dass wir es fassen können. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich selber zum Beispiel genauso offenbart. Er sagt zum Beispiel, dass der Herr Jesus das Angesicht Gottes ist. Das steht in 2. Korinther 4. Und dann sagt die Bibel etwas, und das ist ganz entscheidend, und zwar der Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Sieht der Vater wie der Jesus aus, an ihm leben. Gott ist Geist. Das sieht gar nicht aus wie ein Mensch. Das ist Geist. Wisst ihr, aber es nimmt Jesus dieses Bild. Und das ist das bei der Offenbarung. Wir müssen in der Offenbarung Gottes ganz genau unterscheiden. Die Grundoffenbarung der Bibel, die einzelne Offenbarung, die Gott mir speziell für meine Berufung gibt und dir für deine Berufung und dann die Bilder, die er gibt. Wisst ihr, ich habe 40 Jahre Bibelstelle überlesen. Da war es einfach nicht dran, bis ich Gott mir offenbaren konnte. Als ich begriffen habe, dass in Offenbarung 13,8 steht, dass das Lamm geschlachtet ist seit Grundlegung der Welt, das hat bei mir plötzlich Klick gemacht. Er ist geschlachtet seit Grundlegung der Welt. Wie geht es? Er ist geschlachtet circa 33 nach Christus. In circa 4 Stunden am Kreuz. Wieso sagt die Bibel seit Grundlegung der Welt? Da habe ich erst begriffen, dass Gott alle Beschreibungen, alle Offenbarungen so gibt, dass ich sie fassen kann. Wenn der Herr Jesus alle Sünde von Adam bis zum letzten Mensch, der bei der Auferstehung zum großen weißen Thron lebt, wenn er diese alle trägt, alle Flüche, Galater 3,13, alle Verdammnis, wenn er alles trägt, dann muss etwas geschehen, dass er außerhalb von Zeit und Raum die Vergangene und die Zukünftige alle auf sich nimmt. Also ist das Opfer am Kreuz von Golgatha außerhalb von Zeit und Raum geschehen. Das kann ich von der Bibel her erkennen, aber ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie er es macht. Nächstes Beispiel. Die Bibel sagt, Gott, der im unzugänglichen Licht wohnt, hat allein Unsterblichkeit. Also Gott ist der Einzige, der unsterblich ist. Jetzt kommen alle und sagen, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Muss sagen, wie? Das hat mit dem zu tun, dass Gott wieder bestimmte Dinge tut. Aber eins ist klar, wenn Gott unsterblich ist und die Bibel klipp und klar sagt, dass der Jesus Gott ist, ja, wie kann er dann sterben? Er ist doch Gott, wie kann er sterben? Das haben die Sekte auch missbraucht, teilweise diese Tatsache. Ist ganz einfach. Er geht einfach hin und jetzt kommen wir zu der berühmten Bibelstelle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater geht hin und, aber die Bibel beschreibt es nicht wie, macht etwas, dass der Jesus trotz seiner Unsterblichkeit sterben kann. Das ist vielleicht das größte Wunder. Für mich ist das größte nicht, was am Kreuz geschah, sondern dass am Kreuz der Tod ausgelöst wurde. Das Blut und das Kreuz ist wunderbar. Aber das größte Geheimnis für mich ist, dass er sterben konnte. Und dann ist das Totenreich. Und dann wollte ihn der Teufel packen, weil der Teufel kann jeden Mensch wegen Tod packen, weil er ja gar keinen Tod hatte in dem Sinne. Nämlich kein Tod wegen der Sünde, steht er auf. Und das ist der Beweis, dass er alle Sünde bezahlt hat, selber keine Sünde hatte. Und nach der Auferstehung, und da gibt es im Griechischen 2 Wörter, einmal passiv, einmal aktiv. Nach der Auferstehung, und da hat der Vater wieder mitgewirkt, hast du wieder den Sohn Gottes in seiner vollen Gottheit mit allem drum und dran. Und so hat er die Himmel durchschritten, so ist das himmlische Heiligtum, und so hat er sich dann nachher zu der Rechte des Vaters gesetzt. Aber jetzt sagt die Bibel wieder etwas. Obwohl sie uns beschreibt, dass er wieder sichtbar wiederkommen wird mit dem Auferstehungsleib, wo jeder sieht, sagt er, er ist zur Rechte des Vaters und dort, wo der Vater ist, ist Geist. Das heißt, der Jesus ist heute Geist. Steht in 2. Korinther 3,17. Der Herr ist der Geist. Er ist jetzt wieder Geist. Genau, wenn du jetzt logisch denkst, dann muss ich sagen, mit deinem kleinen dreidimensionalen Hirn, wo ist denn jetzt der Auferstehungsleib? Das sagt uns Gott nicht. Das können wir sowieso alles nicht verstehen. Aber wenn er wieder kommt auf die Erde, hat er wieder den Auferstehungsleib. Wisst ihr, jetzt merkt ihr, da sind ungeheure Geheimnisse drin und ich brauche die nicht ergründen. Ich muss immer nur akzeptieren, dass Gott eine Gesamtoffenbarung gegeben hat, dass er es mir Unmündigem gegeben hat und dass er mir so maßgeschneidert hat, die Offenbarung. Also, dass man es richtig versteht. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir sind. Sind wir vielleicht 60, 70 Leute heute Abend hier drinne? Jeder von uns hat eine andere Offenbarung von Gott. Jeder. Weil jeder eine andere Berufung hat. Alle haben die gleiche Grundoffenbarung über das Wort Gottes. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi, sein Opfertod, das vergossene Blut, dass er letztendlich uns mit sich gekreuzigt hat, das sind die Grundwahrheiten, die sind für alle gleich. Aber er offenbart dann jedem ein Stück des Wortes Gottes, ein Stück anders, gemäß seiner Offenbarung. Wisst ihr, darum ist es völliger Unsinn, wenn Gläubige untereinander eifersüchtig sind. Wisst ihr, manchmal erlebst du das so, und auch wenn man Dienste hat, dass die Brüder eifersüchtig sind, völliger Quatsch. Weil jeder von Gott eine Offenbarung bekommen hat. Der muss nur seine Offenbarung im Gehorsam ausleben und dann kann der Rest egal sein. Also das ist so wunderbar. Aber merkt ihr jetzt etwas? Alles, was ich jetzt erzählt habe, ist alles übernatürlich. Das ist nicht menschlich. Du kannst es menschlich nicht fassen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Er wird dann noch etwas tun. Er wird nochmal offenbaren. Er wird uns offenbaren. Er wird im Preisgericht Jesu Christi unsere Herzen offenbaren. Ich sage es mal so, es kommt alles raus. Es hat einmal jemand als Spaß in der Zeitung eine Anzeige aufgegeben. Es ist alles herausgekommen. Es gab unter führenden Leuten diverse Selbstmorde. Könnt ihr euch vorstellen? Weißt du, es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen. Zum Beispiel, wie das Gott macht, dass ich praktisch mit ihm zusammenleben kann. Und was er auch nicht offenbart, die Bibel sagt, wenn ein Mensch stirbt, dann zieht Gott den Geist zurück. Der Jesus hat, wo er gestorben ist, den Geist übergeben. Aber wisst ihr, der Versuch zu sagen, unsterbliche Seele und so, und die Seele ist dort und dort. Wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass Gott uns bestimmte Dinge geoffenbart hat und dass er uns bestimmte Dinge nicht geoffenbart hat. Zum Beispiel, er erklärt nicht, wie das ist. Also ich gehe als Persönlichkeit, das ist wohl meine Seele, gehe ich, wenn mein Geist vor Gott zurückgezogen wird, in die Transzendenz. Die Gerettete geht ins Paradies, die Nicht-Gerettete geht in die Vorhölle, in der Hades. Aber die Bibel erklärt zum Beispiel nicht, wie Gott es macht, wenn mein Körper stirbt, dass das Samenkorn ist zur Auferstehung. Erklärt er nicht. Wisst ihr, da hat es ganz viele Dinge, die sagt er nur stichpunktartig, aber erklärt sie nicht. Das heißt zu Deutsch, er will sie nicht offenbaren. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Gott ehrlich dient und keusch sei will im Geistlichen, dann hört man auf, darüber zu spekulieren. Dann sagt man klipp und klar, wenn Gott was nicht sagt und nicht offenbart, dann sage ich es auch nicht. Versteht ihr? Wenn es im Wort Gottes nicht geoffenbart ist, dann sage ich es auch nicht. Und ich denke, hier müssen wir lernen, ganz keusch zu sein. Aber ich möchte nochmal die Stelle aufzeigen, dass sie uns klar ist. Das mit dieser direkten Inspiration für einen einzelnen Gläubiger, das ist Galater 1, 12. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Da steht Apokalypsis, das Hauptwort von unserem Wort in unserem Text. Epheser 3, Vers 4 bis 6, da erklärt Paulus das nochmals. Er sagt hier zum Beispiel, es ist Heilsgeschichte. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln, Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, da steht Apokalypto, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch den Glauben. Also jetzt sagt Paulus zuerst etwas, er sagt, alles was der Herr Jesus betrifft, ist ein Geheimnis. Und wenn du jetzt wieder parallel dazu Epheser 4, Vers 13 liest, wo die Bibel sagt, dass Gott will, dass wir zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes kommen, dann kannst du davon ausgehen, dass Gott uns diese Geheimnisse vollständig offenbaren will. Aber jetzt jedem wieder persönlich, so wie seiner Berufung gemäß ist. Aber die Geheimnisse Jesu Christi werden geoffenbart. Und jetzt sagt er, dass die frühere Generationen das nicht hatten. Ich sage es jetzt nochmal ganz klar. Alles, was hier vor Paulus gemeint ist, wussten Abraham nicht, es wussten Mose nicht, wussten Jesaja nicht, wussten Hesekiel nicht, wussten Zacharia nicht, wussten Malachi nicht. Er sagt, es wurde so lang vor Gott zurückgehalten, bis er es den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart hat. Was hat er ihnen durch den Geist geoffenbart? Zungenrede, Weissagung, direkte Inspiration. Diese Leute haben die Bibel letztendlich aufgeschrieben. Apostel und Apostelschüler sind die, die die Bibel eigentlich aufgeschrieben haben. Und er sagt, das ganz große Geheimnis. Und das wusste niemand im Alten Testament. Man nennt das Berggipfelprophetie. Wenn du die Bibel liest und immer reinliest, dass das schon bekannt war, dann wirst du alles durcheinander bringen. Keiner des Alten Testamentes wusste, dass es ein geheimnisvoller Leib Christi gibt, eine geheimnisvolle Gemeinde, dass es eine Gruppe gibt, die mit dem Herr Jesus wie ein Körper mit dem Kopf verbunden sind, wesensmäßig durch den Heiligen Geist, und dass dieser Organismus aus Juden und Heiden besteht, nicht nur aus dem auserwählten Volk, sondern aus Heiden. Das wusste niemand. Du siehst im Alten Testament Berggipfelprophetie. Was siehst du nicht? Die Täler dazwischen. Du siehst den Sündenfall. Ganz wichtiger Berg. Du siehst, dass Gott durch den hohen Priester rettet. Ganz wichtiger Berggipfel. Du siehst, dass jemand kommt, der ein Mensch ist, der uns rettet. Du siehst, dass das der Messias ist. Du siehst, dass er aus dem Stamm Juda ist. Du siehst, dass er Blut vergießen muss. Du siehst, dass er die Menschen rettet. Du siehst, dass er ein Reich aufrichtet, nämlich das tausendjährige Reich. Das siehst du alles. Aber was du nicht siehst, dass dieses Geheimnis erst durch die Apostelauge offenbart wird, dass diese Gerettete der Leib Christi bildet und dass das Juden und Heide sind. Für uns ist doch das kein Geheimnis mehr. Warum nicht? Weil wir die Bibel haben, weil wir das Geheimnis geoffenbart haben. Wisst ihr, wenn du jetzt die Bibel immer so liest, wie wenn alles normal wäre, alles menschlich wäre und das alles nicht so wäre, dann bringt man alles durcheinander. Da kommen die Sekte her, da kommen aber auch die Unterschiede bei den Gläubigen, die Denominationen her. Und Römer 1,16, das ist ein ganz zentraler Punkt. Da sagt nochmals die Bibel, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Er sagt also, die Rettung ist etwas, das Gott erst offenbaren musste. Dass der Herr Jesus meine Gerechtigkeit ist, dass er dazu gemacht wurde, das ist im Wort Gottes geoffenbart. Und dass es alles durch Glaube entsteht. Und warum steht hier aus Glauben zum Glauben? Schau einfach. Aus Glaube, in dem Moment, wie ich der Jesus im Glaube aufnehme, werde ich praktisch geboren aus dem Glaube heraus. Und dann bekomme ich den Geist der Sohnschaft. Und der ist laut 2. Korinther 4, 13 der Geist des Glaubens. Und dann kann ich ab diesem Zeitpunkt aus Glaube zum Glaube hin, nämlich die ganze Zeit im Glaube handeln. Aber das ist alles geoffenbart. Wisst ihr, kommt doch kein normaler Mensch drauf. 18. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit der Menschen. Er sagt, er offenbart sein Zorn. Wisst ihr, jetzt versteht ihr das, wenn er zum Beispiel sagt, dass er bestimmte Leute straft. Ich habe das erlebt, wo Gott Menschen, die genau das gemacht haben, waren Stiefväter von mir, dass Gott genau die Menschen, die bestimmte Sünde begeht, wo Gott sagt, da steht die Todesstrafe drauf, das offenbart Gott in seinem Wort, dass er die tötet. Hat ihn getötet. Es war ein junger Mann, der hat seine Mutter geschlagen. In der Bibel steht, wenn du Vater und Mutter schlägst, bringt dich Gott um. So einfach ist es. Wisst ihr, wenn du mal das begreifst, dass Gott das offenbart, da kämpfst du ja nicht drauf. Er sagt, bestimmte Leute tötet er bei bestimmten Sünden, auch im Gläubigenlager, 1. Korinther 5. Und manche tötet er nicht. Bei manchen sagt er, die musst du ertragen, manche lässt er laufen und bei manchen letztendlich handelt er ganz, ganz, ganz hart. Aber woher weiß ich das? Nur aus der Offenbarung Gottes. Das heißt, ich darf nicht nach mir selber gehen, sondern muss es so akzeptieren, wie Gott es mir offenbart. Und zwar in der Schrift. Aber das sind jetzt alles Offenbarungen, die jeder erkennen kann. Römer 8, 18. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Also es gibt noch etwas, das jetzt nicht geoffenbart ist, sondern zukünftig geoffenbart werden soll. Wir werden alle staunen, wenn wir auferstehen oder wenn die Entrückung ist, wenn wir sehen, was es tatsächlich mit dieser Herrlichkeit im Himmel auf sich hat. Da werden wir alle staunen. Das ist etwas, das ist noch nicht geoffenbart. Warum nicht? Ist mir völlig klar. Wir können diese göttlichen Dinge nicht fassen, das ist unser Hirn zu klein. Die Bibel sagt zum Beispiel, im Himmel gibt es kein Licht. Ja, wie kann man das erkennen? Wie geht es, wenn es im Himmel kein Licht hat? Sie sagt, es gibt auch keinen Tempel, sondern sie erklärt, Gott der Vater, der Herr Jesus, sie sind Tempel, Licht, sie sind ein und alles. Das kannst du nicht erklären. Wir können das nicht verstehen. Darum wird es erst geoffenbart nach der Entrückung. Und 1. Korinther 14,30, jetzt kommen wir wieder mehr zum menschlichen Punkt dieser ganzen Inspiration und Offenbarungen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Das war jetzt die Phase, wo Gott noch direkt durch diese Gabe geoffenbart hat. Und dann sagt er klipp und klar, wie das geht. Und er sagt, wen Gott offenbart, muss der andere schweigen. Und dann ist das Wort Gottes so entstanden. Galater 3,23. Bevor aber der Glaube kam, also bevor der Geist der Sohnschaft kam, bevor der Herr Jesus am Kreuz war, bevor er Mensch geworden ist, bevor er auferstanden ist, bevor er die Himmel durchschritten hat, bevor er im himmlischen Heiligtum war, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Auf den Glauben hin. Jetzt versteht ihr, die Bibel sagt, das Gesetz ist der Zuchtmeister, so hat Luther übersetzt. Da steht im Griechischen der Pädagoge. Schlachter, der Erzieher. Das heißt, das mosaische Gesetz erzieht mich auf Christus hin. Ja, wie erzieht mich das mosaische Gesetz auf Christus hin? Das ist ganz einfach. Guckt, es ist so. Das mosaische Gesetz zeigt mir an den Zorn Gottes. Und was zeigt mir das mosaische Gesetz noch? 3. Mose 16, Yom Kippur. Das mosaische Gesetz zeigt mir, dass wenn der hohe Priester das innerste Heiligtum Gott Blut auf den Sühnedeckel springt, Gott zufrieden ist. Er zeigt mir im Passalam, wenn Gott das Blut sieht, geht er an mir vorüber. Das sind diese Offenbarungen Gottes. Heilsgeschichtlich. Das heißt, die unter dem Gesetz haben das nicht gewusst. 1. Petrus 1,13. Dann versteht man auch Aussagen, die vielleicht eher schockierend sind. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, wenn der Jesus beginnt zu offenbaren, dann erkennst du die Gnade. Und ich habe das den Leuten immer wieder gesagt, der Mensch ist vom Teufel her völlig verseucht. Ich versuche es euch einmal zu erklären, wo die Falle sitzt. Der Teufel redet den Menschen immer ein, dass ihre Rolle Gott gegenüber, auch wie Gott sie sieht, auch wie Gott ihnen Gnade gibt, dass das immer von ihrem Zustand, von ihren Werken letztendlich abhängt. Das stimmt in manchen Punkten, aber in manchen nicht. Zum Beispiel, die Bibel unterscheidet ganz klar Sünde. Bei der Sünde verlangt Gott, dass ich letztendlich sie bekenne, sie lasse und mich reinigen lasse durch Jesu Blut. Da haben wir ganz klare Verhältnisse. Aber jetzt sagt die Bibel in Hebräer 4,15, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Was sind Schwachheiten? Schwachheiten sind etwas, Paulus sagt einmal in seinen Briefen, ich kann euch das jetzt nicht sagen wegen der Schwachheit eures Fleisches. Guckt her, Adam hat die erste Sünde begangen, in Adam sind alle gestorben und jetzt vererbt Adam und Eva Kain und Abel zwei Dinge. Abel das Gute, Kain das Böse. Merkt ihr was? Kains Kinder haben eher böse Dinge weitervererbt, Abels Kinder haben eher gute Dinge weitervererbt. Wenn jetzt Nachkomme Abel sich mit der Nachkommin von Kain verheiratet hat, was ist dann passiert? Dann haben sich die zwei Linien wieder vermischt. Und so ist mein Charakter, deine Psyche, meine Stärke, deine Stärke, deine Anfälligkeit, meine Schwachheit, deine Schwachheit, ist ein Produkt unserer Erbanlage. Und jetzt sagt die Bibel, da hat der Jesus Mitleid. Es ist so einfach, da können wir sagen, das sind die wahren Gläubigen, da kann ich nur lachen. Es gibt Leute, die vom Charakter her keinerlei Problem haben, bestimmte Dinge knallhart durchzuziehen. Meint ihr, die kriegen dem Preisgericht Jesu Christi ihre Belohnung? Die kriegen gar nichts, ist ihr Charakter. Die können noch so gehorsam sein, ihr Gehorsam ist ihr Charakter. Und dann gibt es aber andere Leute, die sind weich, die sind schwach, die schaffen es fast nicht. Und die haben es dann doch geschafft, gehorsam zu sein und hinzustehen und Charakter zu beweisen und hart zu sein, nur aufgrund des Opfers Jesu Christi. Sie haben in ihrer Schwachheit, haben sie sich erinnert, dass der Jesus mit ihnen Mitleid hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sind zum Jesus gekommen, haben von seinem Opfer das erwartet und dann ist es geschehen. Wisst ihr, was da passiert? Die bekommen im Preisgericht die Belohnung, weil sie das Opfer Jesu angenommen haben. Und die von Natur aus stark waren, bekommen gar nichts. Versteht ihr? Das ist ihr Charakter. Und so muss man das sehen. Und wenn man das einmal begreift, dann versteht man auch, warum Gott das so offenbart. Und er offenbart es so, dass derjenige, der betroffen ist, es fassen kann. Wisst ihr, ich habe Leute, wenn ich zu denen sage, freu dich, der Herr Jesus hat Mitleid mit deiner Schwachheit. Und dann wird er mich fragen, welche? Der hat keine. Der hat keine erkennbaren. Könnt ihr euch das vorstellen, dass bei manchen Leuten die Schwachheit die Stärke ist? Seine Schwachheit ist die Stärke. Dann sagt die Bibel in 2. Thessalonicher 2, dass Gott ab Vers 3 den Antichrist offenbaren wird. Das heißt, es ist völliger Quark, was zum Beispiel, es hat Gläubige gegeben, die haben gesagt, das ist der Antichrist. Ich habe einen Bruder gekannt, der einer für sich, der ist mir sehr sympathisch. Der war ein richtiger Bibelmensch, aber er hat so eine Macke gehabt. Er hat es mit den Zahlen gehabt. Und er hat tolle Dinge erkannt wegen den Zahlen. Aber er hat gesagt, er hat aufgrund der Zahlen erkannt, dass der Antichrist zur Zeit, wo er noch gelebt hat, 18 Jahre alt ist und gerade in Damaskus wohnt. Naja. Genauso haben Leute wie Krämer, die haben dann gesagt, Gott hat ihnen geoffenbart, dass sie nicht sterben werden, bevor sie den Antichrist gesehen haben. Entschuldigung, der Antichrist ist nicht geoffenbart und Krämer ist gestorben. Wisst ihr? Ihr macht was? Es gibt Dinge, die offenbart Gott nicht. Wenn Gott was nicht offenbart, dann kannst du aufhören, das zu beobachten oder dich verrückt zu machen. Er offenbart es nicht. Wenn er es nicht offenbaren will, dann tut er es nicht. Aber Epheser 1,17, jetzt kommen wir zum Zentralpunkt, der jetzt alles andere, was sonst schon auf dem Zettel steht, eigentlich zusammenfasst. Zum Beispiel die Emmausjüngung. Das, was Paulus getan hat. Dass durch der Heilige Geist geschieht. Dass Offenbarung zur persönlichen Erkenntnis ist. Dass im Preisgericht damit abgehandelt wird. Dass wir das Alte Testament offenbart bekommen. Epheser 1,17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Was soll ich denn bekommen? Die Bibel sagt, du musst Gott erkennen durch Offenbarung. Also wenn Gott mir sich selber und in dem Fall sein Angesicht, der Herr Jesus offenbart, dann passiert etwas, dann passiert Vers 18. Dann bekomme ich erleuchtete Augen des Verständnisses, damit ich weiß, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in mir drin ist, nämlich in den Heiligen. Das heißt, die Bibel sagt, Gott muss dir offenbaren, was in dir drin ist. Und jetzt sagt er, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Jetzt sagt er, sobald du glaubst, ich habe das immer falsch gelesen, ich habe immer gelesen, die ihr gläubig seid, bis mir klar geworden ist, er meint ja das vorher. Ich muss das, was in mir durch das Verständnis erleuchtet wurde, was mir offenbart wurde, ich muss das, dass ich zum Beispiel mit Christus gekreuzigt bin, mit ihm begraben bin, dass laut Epheser 2, Vers 6 ein Teil von mir direkt mit dem Himmel verbunden ist, das muss ich glauben. Die wir glauben. Und wenn ich das tue, sagt die Bibel, dann wird Wirksamkeit erzeugt. Da steht das Wort für Energie, Energeian. Da wird wirkliche Kraft erzeugt, der Macht, steht im Griechischen Kratos, und das heißt einfach Kontrolle. Das heißt, dann geht Gott hin, lässt Kraft in mir wirken, dass ich mich kontrollieren kann. Ich habe jetzt wieder etwas gehabt. Ich habe in Gedanken einfach etwas nicht wegbekommen. Und ich habe gewusst, du musst jetzt aufhören, darüber nachzudenken. Es ist Sünde, wenn du darüber nachdenkst. Du versündigst dich. Du wirst abgelenkt. Du gehst geistlich kaputt. Du musst aufhören. Und dann hat mir der Herr einfach wieder in Erinnerung gebracht, du bist mit Christus gekreuzigt. Ich habe das schon angewendet bei direkter Versuchung und bei Dingen. Da bin ich einfach hingegangen, ich habe es noch nie gemacht in der Art, bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin, damit bin ich für das Tod. Wisst ihr, was passiert ist? Das ist so verschwunden, dass ich ein paar Sekunden später, eine Minute später, plötzlich wurde mir bewusst, wo ist es denn? Weg. Wisst ihr, das ist das, was hier geschrieben steht. Du kriegst eine Offenbarung, du bist mit Christus gekreuzigt, dann sagt die Bibel in der Offenbarung, halte dich dafür, dann nimmst du das im Glauben an und derselbe Sekunde wirkt diese geniale geistliche Kraft und bewirkt, dass das Opfer bei dir wirkt. Und so ist die ganze Offenbarung Gottes aufgebaut. Die ganze Bibel hat nur einen Sinn, dass du genau diese vollkommene Erlösung im Glauben geoffenbart bekommst. Das heißt, du verstehst sie plötzlich. Und dann weißt du plötzlich, was muss ich tun? Und sobald du im Glauben zustimmst, dass es so ist und es tust, kommst du zur vollen Wirksamkeit. Und das ist das, was der Herr hier sagt. Wisst ihr, er braucht gar keine Intelligente. Er braucht gar keine Starke. Wenn er sagt, der Jesus, ich preise dich, Vater im Himmel, dass du das denen nicht gegeben hast, sondern den Unmündigen, den Unfähigen. Das ist nämlich so, es ist nicht unsere Stärke, nicht unsere Fähigkeit, sondern es ist letztendlich das vollkommene Opfer Jesu. Und wir sind nicht in der Lage, diese göttlich-geistliche, undimensionale, möchte ich es mal nennen, Dinge zu erfassen. Also muss es Gott mir offenbaren in meiner dreidimensionalen Art, nämlich durch das Wort Gottes. Und dann kann ich es fassen. Jetzt muss ich nur dreidimensional reagieren, nämlich durch meinen Wille, es im Glauben annehmen, dann wird es wirksam. Wisst ihr, die Lehre, die auch aus der Reformation kam, dass der Mensch kein freier Wille hat, das ist eine Katastrophe. Die Bibel sagt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Damit schiebt man Gott die Verantwortung zu. Ich muss letztendlich da, wo Gott es sagt, reagieren. Wo ich nicht reagieren muss, wo Gott alles getan hat, da brauche ich auch nichts tun. Aber ich muss reagieren. Und sobald ich so reagiere, wie es hier geschrieben steht, fängt die vollkommene Erlösung an zu wirken und hervorzubrechen in einer ungeheuren Art und Weise. Und das bei Unmündigen. Ich habe es euch nur auf dem letzten Blatt aufgeschrieben, was Unmündige für Menschen sind. Wisst ihr, es fängt im Wachstum an. Wenn ich wiedergeboren bin, bin ich ein Baby. Die Bibel benutzt für das geistliche Leben auch wieder ein Bild. Interessant ist, dass dort, wo wiedergeboren für uns übersetzt wird und auch gesagt wird, steht die Wirklichkeit wieder gezeugt. Das heißt, es ist wie bei der Zeugung. Da geht es 9 Monate, dann kommt das Kind zum Durchbruch. Es ist doch so, der Heilige Geist beginnt bei einem Menschen mit dieser Zeugung, man nennt es Erweckung. Und dann kommt es zur Krise. So was bei vielen, war bei mir auch so. Und dann irgendwann auf dem Höhepunkt brichst du durch zur Wiedergeburt. Da bist du ein Baby. Das ist ein Unmündiger, das ist Präfe. Dann sagt die Bibel Paidios, dann wächst du durchs Wort Gottes, bist ein Kleinkind. Dann wirst du zum jungen Mann, Jüngling. Dann wirst du zum Erwachsenen in Christus und der Höhepunkt ist der Vater in Christo, der wie ein reifer, mit vielen Erfahrungen gesegneter Mensch einfach Dinge beurteilen kann. Jetzt geht die Bibel hin, ist das nicht, dass er die Tränen in die Augen treibt? Er sagt nicht, und diese Offenbarung habe ich den Teleios, den Erwachsenen gegeben, den Väter in Christo. Er sagt den Unmündigen. Das heißt, Gott offenbart mir und dir, völlig egal, wo du stehst geistlich, er offenbart dir im schwächsten Zustand und in der geringsten Reifestufe offenbart er das Wort Gottes, wenn wir es wollen. Er will, dass wir zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Der Heilige Geist, könnt ihr lesen, Johannes 15, 26. Er offenbart den Sohn Gottes. Der Gott, der immer unzugängliche Licht wohnt, wir können die nicht verstehen. Der Herr Jesus offenbart uns alles. Das heißt, ich und du, wir können eine völlige Offenbarung Jesu Christi erleben. Wir können die völlige Wirksamkeit des Opfers erleben, wenn wir glauben und diese Offenbarung ernst nehmen. Aber wisst ihr, was da dazu gehört? Alles geistlich-religiöse, was da nicht abgedeckt ist, wegzuwerfen. Mystik. Falsche Geistesgabe. Die Leute haben glaubt, sie dienen Gott, wenn sie Autos Hände auflegen. Versteht ihr, was für ein Unsinn? Sie haben glaubt, das ist der Heilige Geist, wenn sie rückwärts umfallen. Hätten sie die Bibel gelesen, wisst ihr, dass wenn du rückwärts umfällst, hat dich die Schlange gebissen. Oder aber du bist unter dem Gericht Gottes. Wisst ihr, und wir müssen nur hingehen, wie die kleinen Kinder, und die Offenbarung Gottes, Wort Gottes ganz ernst nehmen. Und das zu unserer Speise machen Tag und Nacht. Und dann erwarte von Gott, dass er mir genau das offenbart, in der Schrift, für mich persönlich, dort die Vollerkenntnis gibt, wo es wichtig ist für meine Berufung. Aber über dem allem, wie ihr dacht, volle Erkenntnis seiner selbst, ihn zu erkennen. Und dann sagt die Bibel, dann wirst du erkennen, was in dir drin ist. Und dann wirst du beginnen, das im Glauben anzunehmen. Und dann wird es wirksam. Ach Geschwister, sind wir doch mal ehrlich, wäre das nicht das Paradies? Wisst ihr, warum es nicht das Paradies ist? Wir sind einfach so eigenwillig verschrobene Geschöpfe, dass Gott immer mit uns in die Schule gehen muss, bis wir es endlich begriffen haben. Und jetzt verrate ich euch nur ein Geheimnis, das wollt ihr sicher nicht hören. Wenn das einmal alles fertig ist und du so weit bist, dass das alles 100% bei dir geschehen ist, dass Gott nichts mehr tun wird, dann wirst du sterben. Dann ist dein Auftrag auf dieser Erde vorbei. Dann ist er vorbei. Dann ist Gott mit dir zum Ziele gekommen. Das ist der Grund, warum ein Hofacker mit 31 Jahren starb. Das ist der Grund, warum ein Schlachter mit 51 starb. Manchmal nimmt er die Leute aber auch weg, wenn er sich vor sich selber schützt. Gibt's auch. Wisst ihr, dann bist du fertig. Aber solange wir hier noch im Kampf sind, selbst schon Paulus sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich strecke mich danach aus. Wisst ihr, wir müssen einfach das tun, dass wir diese Offenbarung, die er der Unmündige gegeben hat, wollen von ganzem Herzen. Wir müssen glauben, dass er sie uns maßgeschneidert gibt. Und dann müssen wir, wenn wir etwas erkennen, das von ganzem Herzen im Glauben annehmen und tun, und dann kommt die Erlösung zur Wirksamkeit. Also ich weiß ja nicht, wenn es nach dem geht, habe ich noch viel Weg vor mir, weil ich sehe immer mehr, da fällt mir eigentlich nichts. Ich möchte beten. Jesus, was für eine Herrlichkeit, dass du uns in deinem kostbaren und teuren Wort geoffenbart hast, dass der Vater im Himmel in seinem herrlichen Ratschluss beschlossen hat, es nicht der Intelligenz, auch nicht der Hochintelligenz, sondern den Unmündigen, den Schwachen, denen, die eigentlich in den Augen der Welt nicht sind, zu offenbaren. Und dass du es getan hast mit dieser wunderbaren Offenbarung deines Wortes Gottes, dass du dein Wort denen lebendig machst, die das wirklich wollen, dass Epheser 1, 17 an ihnen geschieht, dass du sie ihnen offenbarst, was in ihnen drin ist. Sobald wir eifältige Gläubige hingehen, das im Glauben zu erfassen, dass deine völlige Realität wird, dass deine gewaltigste Wirkung deines Heiligen Geistes ausgelöst wird. Es wird die Welt nie verstehen. Darum kann auch ein Weltmensch nie ein Gläubiger verstehen, er lebt in einer anderen Welt. Er ist mit dieser himmlischen Welt völlig verbunden. Das hast du alles getan. Wir beten dich dafür an. Du weißt, wo jeder von uns steht. Hilf einfach, dass du uns jetzt genau an dem Punkt an der Hand fassen kannst, uns weiterführen kannst, bis diese Offenbarung bei uns bewirkt, dass wir erkennen, was du mit uns vorhast, was du mit uns tun willst, was in uns drin ist und dass du diese ganzen Dinge zur Wirksamkeit bringen kannst. Wir beten dich dafür an.